Vor der Predigt möchte ich gern noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der uns kennt, der uns liebt und der uns sieht. Du siehst, was wir gerade nötig haben. Du weißt, was in unseren Herzen ist, und wir danken dir, dass du jetzt gegenwärtig bist, durch deinen Geist und zu uns reden möchtest, durch dein Wort. Öffne du uns die Herzen dafür. Amen. Letzten Sonntag haben wir uns hier in der Gümligen mit dem Glaubensvorbild vom Elia beschäftigt. Es gibt einen Komponist, der heißt Felix Mendelssohn, und der hat ein ganz hervorragendes Oratorium geschrieben. Manche nicken hier, ein paar wenige nicken hier. Und wer dieses Oratorium kennt, der weiß, was an der Stelle kommt, wo der Elia ganz erschöpft unter dem Ginsterstrauch in der Wüste liegt und zu Gott sagt: Ich kann nicht mehr, nimm meine Seele. In der Situation treten dann Engel zu ihm und die ermutigen ihn. Und mit dieser Ermutigung wollen wir uns heute beschäftigen in der Predigt. Sie ermutigen ihn mit den Worten: Hebe deine Augen auf zu den Bergen, von welchen dir Hilfe kommt. Deine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Psalm 121. Und viele von uns, die wissen, der Psalm 121, der kommt nicht nur im Oratorium vom Felix Mendelssohn, von Elias vor, sondern das ist ja unser AB-Psalm. Warum ist der Psalm 121 der AB-Psalm? Nun, wir als AB, wir gehen im Sommer gerne in die Berge. Wir haben verschiedene Lagerhäuser in Pradella, aber vor allem das AB-Urhaus, das ist in Isenfluh. Und wenn man in Isenfluh ist und dort Richtung Jungfrau schaut, da sieht man auf der Jungfrau die 121. Ich weiß nicht, die Technik, hat die das zufälligerweise? Nee? Unter den Gottesdienstinformationen, da gäbe es noch eine PowerPoint-Präsentation. Habe ich vergessen, euch zu sagen. Egal. Da würde man dann noch die 121 sehen, vielleicht kommt es nachher noch. Und mit diesem Psalm wollen wir uns heute beschäftigen. Ich lese Ihnen vor, Psalm 121, ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird dein Fuß nicht wanken lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten zu deiner rechten Hand, dass dich am Tag die Sonne nicht steche, noch der Mond bei Nacht. Der Herr behütet dich vor allem Übel. Er behütet deine Seele. Der Herr behütet deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Ein wunderbarer Psalm, der uns schön vor Augen malt, woher wir unsere echte Hilfe erhalten können. Und Hilfe, göttliche Hilfe, die können wir alle immer mal wieder gebrauchen. Ein Schüler kann Hilfe brauchen, vielleicht bei einer Prüfung, wenn man nicht so gut gelernt hat und doch irgendwie gut durch will. Gut, die Schüler, die haben jetzt zum Glück Ferien, und die Lehrer auch. Etwas ältere Leute, die brauchen eine göttliche Führung und in dem Sinne Hilfe, wenn es um die Entscheidung geht: Soll ich noch in meiner Wohnung, in meinem Haus bleiben, oder soll ich langsam mich dazu entscheiden, in ein Altersheim zu zügeln? Da braucht es Hilfe. Und auch wenn man irgendwo zwischen Schüler und Zügelrei ins Altersheim ist, auch da brauchen wir göttliche Hilfe, Weisheit bei der Erziehung von den Kindern oder wenn es im Job darum geht, guten Umgang zu finden. Da sieht man jetzt die 121. wer genau hinschaut. Vielen Dank der Technik, dass ihr das möglich gemacht habt. Wir brauchen eine göttliche Hilfe immer mal wieder. Und wenn wir jetzt in den Psalm 121 hineinschauen, da sehen wir, dass der Psalmschreiber auch auf Hilfe angewiesen war. Aber für etwas anderes. Er war nämlich unterwegs. Er war auf einer Wallfahrt. Gott hatte ja seinem Volk, dem Volk Israel, geboten, dass sie zu bestimmten Festen nach Jerusalem kommen sollten. Und dann haben sich die gläubigen Israeliten auf den Weg nach Jerusalem gemacht, um dort vor Gott, dem Herrn, zu feiern. Und jetzt gab es da ganz verschiedene Gefahren auf dem Weg, wenn man sich nach Jerusalem gemacht hat. Da gab es die Gefahren vom Weg. Steine, die da rumlagen und dass man stolpern konnte. Oder vielleicht war mal ein Weg ein bisschen schmal und dann drohte man vielleicht ein bisschen abzustürzen. Es gab die Gefahr vom Weg, aber auch die Gefahr von der Sonne. Die Hitze, die Gluthitze am Tag. Wir können das jetzt die Tage ein bisschen nachempfinden. Aber dann gab es auch die Gefahren von der Nacht. Der Mond, dass dich der Mond nicht steche. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie ein Mond stechen kann. Aber gemeint sind da die Gefahren von der Nacht. Und auch in der Nacht gibt es ja verschiedene Dinge, die gefährlich für einen werden können. Und in dem Sinne ist das bildlich gemeint, die Gefahren von der Nacht. Und schließlich gab es nicht nur die Gefahren vom Weg, von der Hitze des Tages und von der Nacht, von der Dunkelheit, sondern es gab auch die inneren Gefahren, die seelischen Gefahren. Wenn der Weg lang war, kann man irgendwann zu einem Punkt kommen, ich mag nicht mehr, lohnt sich überhaupt der lange, mühsame Weg, sich auf sich zu nehmen? Und soll ich nicht lieber umkehren? Wir sehen, es gab ganz verschiedene Gefahren auf diesem Weg. Wir, die wir an Jesus Christus glauben, die wir ihn als unseren Herrn und Retter in unser Leben aufgenommen haben, wir sind auch auf einer Wallfahrt. Unsere Wallfahrt, die geht nicht nach Jerusalem, nicht zum irdischen Jerusalem, die geht zum himmlischen Jerusalem, zu unserer ewigen Heimat. Und auf diesem Weg, wo wir uns befinden, da gibt es auch manche Gefahren. Es gibt nämlich die Gefahr vom Stolpern. Der Teufel, unser Widersacher, der versucht uns auf diesem Weg zu Fall zu bringen, nämlich durch die Sünde. Die Sünde, die tut uns leicht umstricken und der Teufel, der will uns zu Fall bringen und wenn wir gefallen sind, möchte er, dass wir verstrickt werden und liegen bleiben und den Weg nicht mehr weitergehen mit dem Herrn Jesus. Diese Gefahr, die gibt es auf dem Weg. Die Gefahr von der Sünde, die Gefahr von der Versuchung durch den Teufel. Aber dann gibt es nicht nur diese Gefahren vom Teufel. Es gibt auch die Gefahr vom Tag. Am Tag, da tut man normalerweise arbeiten, außer diejenigen, die Nachtschicht haben. Und mit der Arbeit kann es manchmal so sein, dass die Arbeit uns kräftemäßig so sehr einnimmt. Und nicht nur unsere physischen Kräfte, sondern auch unsere mentalen Kräfte, dass wir so besorgt sind, wie soll ich meine Arbeit organisieren, wie komme ich damit zurecht? Und in diesem Gefangensein vom Tagewerk kann es passieren, dass wir denken, oh, die Hitze des Tages, die ist so schwer. Ich lege mich unter einen Baum, unter einen Schatten. Und dass wir abgehalten werden davon, unseren Weg auf das Ziel weiterzugehen. Dass wir uns das große Ziel, für das wir unterwegs sind, plötzlich nicht mehr so präsent ist. Dass wir ja eigentlich unterwegs sind zu unserer himmlischen Heimat. Und der Weg dorthin ist dazu da, dass wir auf diesem Weg Gott schon Loblieder singen und zu seiner Verherrlichung da sind. Wir sind zu Gottes Ehre da. Und das kann uns in der Hitze vom Alltag manchmal wie verloren gehen. Aber dann gibt es bei uns auch die Gefahr von der Nacht, die Gefahr vom Dunkeln, dass wir plötzlich als gläubige Gemeinde nur noch sehen, es ist so dunkel hier um uns herum. Alles wird nur noch schlimmer und ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll mit dieser chaotischen Welt, mit dem Wertezerfall, wo wir erfahren. Und dann sehen wir nur noch dunkel und dann ziehen wir in unser Zimmer zurück, machen es noch dunkler und denken, hoffentlich kommt der Herr Jesus bald und nimmt mich zu sich. Und anstatt dass wir sehen, ich bin ja unterwegs und ich habe ein freudiges Ziel vor mir und dass die Freude, auf das wir über das Ziel, wo wir zugehen, anstatt das unser Leben prägt, prägt nur die Dunkelheit unser Denken. Ja, es gibt auch Gefahren in unserem Unterwegssein und wir erleben auch manchmal seelische Kämpfe. Übrigens im hebräischen Wort, das Wort für Seele, das meint nicht nur das Innere vom Menschen, das meint den Menschen als Gesamtheit, ganzheitlich. Und manchmal gibt es in unserem Leben einfach auch Sachen, die sind schwer, gesundheitliche Nöte oder manchmal auch innere Nöte, seelische Kämpfe, wo wir zu durchleiden haben. Und manchmal sind diese Nöte da und wir kreisen nur noch um diese Nöte herum, sodass das uns wie lähmen will auf unserem Weg mit Gott. Doch jetzt ist das Wunderbare. Als Gläubige, als Christen müssen wir unser Leben nicht problemzentriert leben. Wir müssen nicht ständig nur Probleme und Gefahren sehen und uns damit beschäftigen und da stehen bleiben, sondern wir können ja unsere Augen erheben zu dem Gott, von welchem uns Hilfe kommt. So wie es hier wunderbar im Psalm heißt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Unsere Hilfe kommt von dem lebendigen Gott. Nicht von irgendwelchen toten Götzen. Mein Vater, der übrigens nicht Theologe ist, der hat Bauingenieur gelernt und ist inzwischen pensioniert, der hat mich mal auf einen wunderbaren Gedanken gebracht. Der hat nämlich gesagt, du Christopher, hast du dir schon mal überlegt? Und ich als Theologe hatte mir das noch nie überlegt. Wenn die Pilger damals unterwegs waren nach Jerusalem, auf was für Berge die geschaut haben? Es gab ja da die Höhen. Und auf diesen Höhen, da haben sie den Aschera-Götzenbildern geopfert und den Baals-Götzenbilder geopfert. Israel war ja nicht nur das gläubige Israels. Es gab einen Haufen von Königen, die das Volk zum Götzendienst verführt haben. Und das Volk hat Götzen geopfert. Und wenn der gläubige Israelit unterwegs war nach Jerusalem, da hat er rechts und links diese Höhen gesehen und auf diesen Höhen hat man toten Götzen, die nicht sehen, die nicht hören, die keine Kraft haben, die nicht helfen können, geopfert. Von diesen kann man keine Hilfe erwarten. Doch wir glauben an den lebendigen Gott und das ist ein so großes Vorrecht, dass wir den kennen, der Himmel und Erde geschaffen hat, der alle Macht hat. Wir müssen unsere Hoffnung auf Hilfe nicht auf Götzen richten. Nicht auf die künstliche Intelligenz. Achtet mal, die künstliche Intelligenz, die ist gar nicht so intelligent, wie man häufig meint. Das ist nämlich ein toter Götze. Das sind menschlich programmierte Algorithmen, die immer wieder dasselbe machen. Klar, die können einem auch ein bisschen helfen, aber letztendlich ist das ein toter Götze. Oder wo setzt man dann noch seine Hoffnung drauf? Auf ein Bankkonto. Aber was ist ein Bankkonto? Das sind einfach irgendwelche Zahlen. Was können Zahlen anrichten? Ja, damit kann man schon zahlen bei der Mikro oder beim Coop oder so. Aber letztendlich sind diese Zahlen, wenn man es ganz in die Tiefe anschaut, ein toter Götze. Die haben keine Kraft, uns zu helfen. Die kennen dich nicht, die kennen mich nicht und die können in unseren Sorgen und Problemen nicht sagen, komm, ich helfe dir, ich greife in dein Leben ein. Die interessieren sich nicht für uns. Ne? Für die Promis oder so kann sich die Intelligenz ein bisschen interessieren, indem man da abfragt und die kennt man vielleicht und können dann ein paar Informationen drüber ausspucken. Aber echte Hilfe können sie nicht bieten. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, dem auch wir unser Leben zu verdanken haben, der uns geschaffen hat, der uns bis in die Tiefsten hinein kennt. Als die israelitischen Wallfahrer unterwegs waren, da sahen sie aber nicht nur auf die Hügel, wo die Totengötzen angebetet worden sind, sondern ihr Blick richtete sich ja auch nach Jerusalem, auf das Bergland von Jerusalem, auf die Hügel, bei denen Jerusalem steht. Und einer dieser Hügel ist uns als Gläubige ganz besonders wichtig, der Hügel Golgatha. Dort, wo Jesus Christus für unsere Sünden starb und er nach 3 Tagen auch wieder auferstand. Jesus starb ja dort, um unsere Schuld und um unsere Sünde zu sühnen. Und durch das Erlösungswerk von Jesus Christus, wo er dort letztendlich erbracht hat, ist Gott uns zur größten Hilfe geworden, wo es überhaupt gibt. Wir haben es gehört in der Gottesdiensteinleitung. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist die ultimative Hilfe, die wir überhaupt haben können. Durch den Glauben an Jesus Christus dürfen wir jetzt Vergebung der Sünden und ewiges Leben haben. Und wenn wir als Gläubiger eines Tages vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen, dann dürfen wir voll Freude erscheinen. Wir müssen nicht mit Angst erscheinen, dass wir verurteilt werden, sondern wir haben die Hilfe, wir haben den Retter, der für unsere Schuld gezahlt hat. Und wir dürfen gewiss sein, die Ewigkeit dürfen wir in der Herrlichkeit bei Gott zubringen. Was für ein großes Vorrecht. Und jetzt heißt es über diesen großen, allmächtigen Gott, der uns kennt und liebt, der seinen Sohn für uns dahingegeben hat, siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Warum steht hier siehe? Ganz einfach, weil wir manchmal nicht hinsehen. Deshalb brauchen wir diese Ermutigung. Siehe, achtet drauf, denn manchmal müssen wir wie aufgeweckt werden, weil wir uns so um unsere Sorgen und unsere Probleme und Gefahren, in denen wir drin sind, kreisen, dass wir aufgerüttelt werden müssen, aufgeweckt werden müssen. Siehe, da gibt es diesen Hüter Israels und der schläft nicht und der schlummert nicht. Es ist schon gewaltig, wenn wir uns mal mit der Geschichte Israels, mit der Geschichte von den Juden etwas beschäftigen und sehen, wie wahr das ist, dass der Hüter Israels tatsächlich nicht schläft und schlummert. Denn wenn wir die Geschichte vom Volk Israel anschauen, vom Anfang bis zum Ende, da sehen wir, wie oft es Menschen schon versucht haben, dieses Volk auszulöschen und es nicht geschafft haben. Wir sehen, wie Gott während der Zeit der Sklaverei in Ägypten der Hüter Israels war. Wie Gott es nicht zugelassen hat, dass dieses Volk dort zugrunde gegangen ist, sondern er hat es durch seine mächtige Hand befreit und es herausgeführt. Und in der Wüstenzeit, 40 Jahre, da hat Gott dieses Volk versorgt. Tag und Nacht mit Nahrung, wo es keine Nahrung gab, mit Wasser, wo es kein Wasser gab. Am Tag ist Gott diesem Volk vorhergegangen mit einer Wolkensäule, in der Nacht durch eine Feuersäule. Er ist der Hüter Israels. Wir sehen Gottes schützendes Eingreifen zur Zeit der Perserzeit. Da gab es ja diesen Haman bei der Königin Esther, wie Erinnerung als Bibelleser. Der wollte die Juden ausrotten und Gott hat seine schützende Hand über dieses Volk gehalten. Wenn wir uns vor Augen halten, wie das in der Hitlerzeit war. 6 Millionen Juden hat der Hitler ausgerottet, aber er hat es nicht geschafft, den Hüter Israels zu überwinden. Das Volk der Juden, das Volk Israel gibt es sogar heute noch und jetzt haben sie sogar noch einen eigenen Staat. Also das ist schon enorm. Und auch wenn wir die aktuelle Situation ansehen in Israel, der Hüter Israels ist eine Realität. Gut, wir müssen auch sagen, von der biblischen Prophetie wissen wir, dass auf Israel noch manches viel, viel Schwereres zukommen wird, wie das wir es bisher gesehen haben in der Geschichte. Aber der Hüter Israels schläft und schlummert da auch nicht. Wir müssen auch sehen, es ist ein ungläubiges Volk Israel, nur eine Minderheit glaubt. Und in der größten Bedrängnis wird sich Israel dann eines Tages bekehren. Aber das ist jetzt nicht das Thema von heute. Wichtig ist, dass wir vor Augen haben, der Hüter Israels und schlummert nicht. Und das gilt auch für uns heute, für uns als Gläubige, die wir an den Herrn Jesus glauben. Denn als Gläubige, da werden wir auch als das geistliche Israel im Neuen Testament bezeichnet. Das Israel Gottes, zum Israel Gottes gehören Juden wie Nichtjuden, die an den Herrn Jesus glauben. Wir sind das eine Volk Gottes. Und auch für uns gilt, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Das gilt für dich persönlich. An dieser Stelle möchte ich eine kurze Anekdote noch erzählen. Friedrich der Große, kennt den jemand? Hat jemand in der Geschichte aufgepasst im Geschichtsunterricht? Der hieß auch Friedrich der Zweite. Er war König von Preußen. Und es war ein ganz und gar nicht gläubiger Mann, der hat sich viel über die Gläubigen lustig gemacht. Und eines Tages ist sein Leibarzt zu ihm gekommen, der ist ein gläubiger Mann gewesen. Und zudem, um ihn in Verlegenheit zu bringen, hat er Friedrich der Große gesagt: Doktor, nenn mir einen Gottesbeweis, wenn du kannst. Und wie aus der Pistole herausgeschossen, hat er dann gesagt: Die Juden, Majestät, wenn es den Hüter Israels nicht gäbe, gäbe es die Juden schon längst nicht mehr. Da wären die nur noch bekannt aus den Geschichtsbüchern, wenn überhaupt. Die Frage, die sich jetzt für uns an dieser Stelle stellt, ist: Wie können wir den Hüter Israels in unserem Leben erfahren? Zuerst einmal ist ganz logisch, wir müssen überhaupt auf dieser Wallfahrt ins himmlische Jerusalem sein. Und der Thomas hat es in der Einleitung gesagt, wenn du hier bist, jahrelang ein- und ausgehst, aber noch nicht auf diesem Weg bist, Jesus noch nicht als deinen Retter und Herrn angenommen hast, dann bist du noch nicht auf dieser Wallfahrt und du darfst heute diese Hilfe Gottes annehmen, ihn als deinen Hüter erfahren, wenn du ihn annimmst. Das kannst du in einem einfachen Gebet machen, Jesus, deine Sünden bekennen und sagen, Herr Jesus, komm du als Herr in meinem Leben. Und wenn du Hilfe brauchst, darfst du auf den Thomas zukommen oder auf mich zukommen oder auf irgendjemand, wo du das Vertrauen hast, wo du denkst, der kann dir weiterhelfen und ich möchte dich ermutigen. Schieb diese Entscheidungen nicht hinaus, sondern nimm den Hüter Israels in dein Leben auf. Und jetzt, wenn wir auf diesem Weg sind, mit dem Herrn Jesus unterwegs sind, da dürfen wir was tun? Unseren Blick immer wieder auf ihn heben. Wenn der Teufel uns zum Fall gebracht hat durch so Stolpersteine, wenn er uns durch die Sünde versucht hat, da wollen wir unseren Blick auf den Hüter Israels werfen. Wir wollen nicht denken, so Christopher, jetzt bist du gestolpert, streng dich mal an, beweis, dass du ein guter Christ bist und du schaffst das schon. Oder wenn wir in einer konfliktbeladenen Situation sind und wir in Gefahr stehen, uns selber zu rechtfertigen und zu dem anderen zu beweisen, ich habe Recht und du bist Unrecht und so. Da versucht uns der Teufel ja, wir in diesem Konflikt gefangen zu halten. Und in so einer Situation wollen wir nicht auf uns selber schauen. Streng dich an und mach und versuchst und so, sondern wir wollen unseren Blick auf unseren Helfer richten, der uns seine Hand entgegenstreckt. Wir wollen seine Hand ergreifen und sagen, Herr, ich brauche deine Hilfe. Bitte vergib du mir. Und jetzt in diesem Konflikt, hilf du mir, dass ich es nicht aus eigener Kraft mache, sondern dass ich vergeben kann mit deiner Hilfe. Und so wollen wir die Hand Gottes ergreifen. Oder wenn die Hitze des Tages uns zu schaffen macht, wenn unser Tageswerk uns so sehr einnimmt, dass wir unser Ziel nicht mehr vor Augen haben, für das wir berufen sind, dass wir zur Verherrlichung Gottes hier sind, da wollen wir die Hand von Jesus ergreifen, unsere Augen zu ihm erheben und sehen, ja, mein Tagwerk, das ist ja nur Zwischenzeit. Das ist ja nur eine kleine Zeit von meinem Leben und meine eigentliche Berufung ist, unterwegs zu sein zu dem Herrn und zu seiner Verherrlichung hier unterwegs zu sein. Und wenn wir diesen Aufblick zu Jesus haben, da ist die Hitze des Tages schon noch da. Aber sie ist sehr viel erträglicher und hilft uns, weil wir sehen, wir sind unterwegs auf das wunderbare ewige Ziel zu. Und wenn es dunkel um uns ist, und es ist dunkel um uns herum im Bild gesprochen, da dürfen wir schon die Morgenröte am Horizont sehen. Wir sehen, der Herr Jesus kommt bald wieder. Und dann dürfen wir uns freuen auf den neuen Tag, der anbricht. Wir müssen nicht voller Depression in der Dunkelheit sein, sondern wir dürfen unsere Häupter erheben, unsere Erlösung, die naht. Und wenn wir im Leben mit Dingen konfrontiert sind, die uns auf die Seele drücken, Gesundheit oder innere Nöte, Sorgen, da dürfen wir vertrauend auf unseren Herrn unsere Sorgen werfen. Denn er sagt, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Was für eine wunderbare Verheißung. Und die wollen wir ernst nehmen. Im Aufblick zu Jesus dürfen wir sicher sein, unser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, er wird uns seine Hilfe nicht verweigern, sondern er wird machen, dass wir am Ziel ankommen. So wie es wunderbar am Schluss vom Psalm heißt. Da heißt es nämlich, er behütet unseren Ausgang und unseren Eingang, bis wir bei ihm in der Ewigkeit sind. Und das ist interessant, es heißt nicht euren Eingang und Ausgang, sondern euren Ausgang und Eingang. Wenn man in ein Haus hineingeht, da geht man ja zuerst hinein und dann aus. Aber hier steht euren Ausgang und Eingang. Wir gehen aus unserer irdischen Behausung eines Tages und gehen ein in die himmlische Behausung. Und dort dürfen wir dann in Ewigkeit bei unserem Herrn in der ewigen Heimat sein. Was für ein Vorrecht. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, herzlichen Dank, dass du dein Leben für uns gegeben hast, dass wir überhaupt unterwegs sein dürfen auf dieses himmlische Jerusalem, auf diese himmlische Heimat zu. Und wir bitten dich, dass du uns stärkst. Wir danken dir für die Stärkung durch diesen Psalm, durch dein Wort, wo du uns gegeben hast. Und wir wollen unseren Blick immer wieder auf dich richten. Und Herr Jesus, uns ist es so ein großes Anliegen, dass noch viel mehr Menschen gerettet werden und auf diesen Weg kommen. Und wenn heute hier Menschen sind, die noch nicht auf dem Weg sind, schenk du ihnen doch das Ziehen, dass sie die Entscheidung, diese Glaubensentscheidung für dich treffen können. Und wir, die wir unterwegs sind, hilf du, unseren Blick auf dich gerichtet zu halten und gebrauch du uns als deine Zeugen, dass noch mehr Menschen dich kennenlernen dürfen. Amen.